Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wie man im Kinder- und Jugendtheater der Tatsache begegnet, dass immer mehr junge Menschen für rechte Positionen empfänglich sind. Darauf blicken wir heute hier in Rang 1 am Tag vor zwei wichtigen Landtagswahlen. Politisch geht's auch in der zweiten Hälfte weiter mit einem Besuch der Theaterszene von New York. Bei der Europawahl im Juni, da sorgte eine Statistik für besonders viel Aufsehen, nämlich dass ausgerechnet bei den jungen WählerInnen zwischen 16 und 24 Jahren die AfD auf dem geteilten ersten Platz landete. Und das mit einem Zuwachs von satten 12%. Morgen wird wieder gewählt in Thüringen und Sachsen, dann zwar erst ab 18 Jahren, aber ein gewisser Rechtsruck unter Jugendlichen und jungen Menschen ist längst mit konkreten Zahlen belegt. Zu tun haben dürfte das auch mit dem Erfolg rechter Parteien auf Social Media. Vor allem auf TikTok ist die AfD in der Zahl der Follower weit davongezogen. Wir haben uns gefragt, beschäftigt dieser Trend eigentlich auch die Theater und da vor allem jene, die mit jungem Publikum arbeiten? Darüber will ich reden mit Miriam Zscholl. Sie ist Regisseurin, leitete viele Jahre die renommierte Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden, hat sehr viel Theater mit und für junge Menschen gemacht und wird nächstes Jahr Intendantin am Theater der Jungen Welt in Leipzig, dem ältesten professionellen Kinder- und Jugendtheater Deutschlands. Hallo Frau Zscholl.
Hallo, grüße Sie.
Ja, Sie sind gerade in den Vorbereitungen Ihrer Intendanz, ist erst nächstes Jahr im Herbst, also noch ein gutes Jahr hin. Inwiefern beschäftigt Sie aber trotzdem schon jetzt, dass offenbar ja immer mehr junge Menschen Positionen vom rechten Rand irgendwie attraktiv zu finden scheinen?
Das ist die Situation, die wir haben, das ist richtig. Und das hat ja auch die U18-Wahl zur Landtagswahl jetzt in Sachsen bestätigt. Ich habe mir da heute Morgen die Zahlen nochmal angeschaut. Und interessant fand ich, dass sich da eine riesige Diskrepanz zwischen den Stimmkreisen zeigt. Also im Leipziger Süden hat die AfD gerade mal 6% geholt und in Lindenau, wo das Theater steht, 15%. Im Osten der Stadt, da sind es dann aber 35 und in ländlichen Räumen, in denen es ja bekanntlich kaum kulturelle Angebote oder Bildungsangebote für junge Menschen gibt, sind es zum Teil fast 60%. Und ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Und auch innerhalb Leipzig ist es kein Zufall, dass gerade dort, wo auch diese Zahlen sehr hoch sind, das Theater der Jungen Welt weniger Kontakte zu Schulen und jungen Menschen tatsächlich hat. Mhm. Und aus dieser Analyse ergibt sich für mich ein ganz klarer Auftrag, die Kontakte genau in den Stadtteilen von Leipzig zu verbessern, wo junge Menschen für rechte Positionen anscheinend besonders anfällig sind und auch dann vielleicht mal vereinzelt eben ans Umland von Leipzig zu denken.
Jetzt suchen ja viele auch einen der Gründe für das Erstarken rechter Parteien bei jungen Menschen darin, dass es seit der Zeit der Pandemie oder auch während der Pandemie eine feststellbare generelle Unzufriedenheit junger Menschen mit dem in Anführungszeichen System gegeben habe. Mhm. Deckt sich das denn auch mit Ihren Erfahrungen aus der Theaterarbeit aus den letzten Jahren?
Ja, wahrscheinlich ist das so, dass bestimmte Dynamiken durch Corona verstärkt wurden. Also viele haben in dieser Zeit sehr unter der Isolierung gelitten, sind ins Digitale abgedriftet, treffen sich weniger mit Gleichaltrigen. Und das braucht natürlich Zeit, bis sich das auch wieder ändert. Danach kam dann der Angriff auf die Ukraine. Auch das ist bedrohlich. Beide Situationen hatten auch wirtschaftliche Herausforderungen zur Folge. Und das schürt natürlich zu Recht Ängste und Verunsicherungen. Ich finde es eben verantwortungslos, diese weiter zu triggern und dann so zu tun, als würde man dafür für Sicherheit stehen, nachdem man diese Ängste getriggert hat, anstatt nach gesellschaftlichen Lösungen zu suchen und eine bessere Situation für junge Menschen zu ermöglichen. Und anstatt junge Menschen zu empowern, diese Ängste auch zu bewältigen.
Dieses Triggern, von dem Sie sprechen, das findet ja ganz stark auf Social Media statt, in den sozialen Medien statt. Da ist die AfD weit davongezogen auf TikTok, hat, glaube ich, mehr Follower als alle anderen Parteien zusammen. Ist das nicht schon so weit enteilt, dass man das kaum wieder eingefangen bekommt?
Naja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also die sozialen Medien, die sind ja weltweit gleich verteilt. Die kann man ja von überall abrufen. Auf dem Land, in der Stadt, überall. Und die Bildungschancen und die kulturellen Angebote eben nicht. Und wir lesen, dass TikTok vor allem da auf fruchtbarem Boden fällt, wo Alternativen und Chancen fehlen. Das heißt, dass es dem nicht enteilt ist, sondern dass man da die Chancen, die man hat, auch nutzen muss und dieses andere Medium eben.
Wie können denn diese Chancen und wie kann denn dieses andere Medium aussehen? Man könnte ja sagen, und das sagen ja manche, dass das Theater in seiner spezifischen Langsamkeit einfach nicht mehr zu den Aufmerksamkeitsspannen passt, die junge Menschen heute von eben TikTok und Co. gewöhnt sind.
Ja, das ist ein Problem. Also Demokratie ist anstrengend, klar, und langsam. Theater finde ich jetzt weniger anstrengend als insgesamt. Das macht mehr Spaß, ist lebendig, aber im Vergleich zu TikTok ist es natürlich langsam. Das ist das Wesen von Theater und darin unterscheidet es sich von TikTok ganz klar. Und daran wird sich auch nicht viel ändern und daran möchte ich auch nichts ändern. TikTok ist quasi der schnelle Kick, das schnelle, boah, krass, das hat er jetzt wirklich gesagt. Er traut sich ja, eine krass steile These rauszuhauen. Und Theater nimmt sich die Zeit, die es braucht, um Geschichten, Gefühle, Zusammenhänge eben tiefer zu erleben und zu verstehen. Und eigentlich würde ich sagen, umso mehr TikToks gibt, umso mehr Theater braucht es. Genau.
Jetzt behauptet ja die AfD zum Beispiel immer, dass in den städtisch oder staatlich getragenen Theatern eine politische Indoktrination stattfindet. Das ist eine der häufigsten Vokabeln so im kulturpolitischen Programm der AfD und dass man damit eben dann, falls man irgendwo mal Regierungsverantwortung bekomme, nichts mehr zu tun haben wolle und das dementsprechend eben in den Förderungen runterkürzen wolle. Ist das eigentlich ein Vorwurf, habe ich mich gefragt, bei dem man sich als Theaterleiterin in Spee dann und wann vielleicht sogar mal fragt, ob nicht doch ein bisschen was dran ist?
Also sicherlich kann man sich diese Frage stellen und ich weiß auch, dass es so eine Angst gibt, aber ich verstehe sie nicht. Also gutes Theater hat eine Offenheit, lässt Menschen ihre eigene Meinung bilden. Gutes Theater gibt nichts vor, sondern regt zum Nachdenken und zum Austausch an. Niemand im Theater würde einem Kind sagen, welche Partei gut oder schlecht ist. Ja, wenn wir von der Grenze zwischen kultureller und politischer Bildung reden, die es ja am Theater durchaus gibt, dann würde jetzt eine Theaterpädagogik maximal so ein Wahl-O-Mat-Spiel machen. Ja? Mhm. Also oftmals hängt sich ja die ganze Debatte so am Gender-Thema auf. Mhm. Die Debatte ist meines Erachtens leider viel zu überreizt und ich wäre froh, wenn wir da alle ein bisschen ausatmen würden. Möglicherweise ist dieses Thema auch am Theater deshalb ein bisschen überproportional präsent, weil junge Menschen ein gutes Gespür dafür haben, in welchen Räumen sie willkommen sind, wenn sie nicht einer gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und wenn man non-binäre Menschen trifft, ist es, oder wenn man sie getroffen hat und sie kennt, ist es eben schwieriger, keine geschlechtergerechte Sprache zu benutzen. Und ich glaube nicht, dass jetzt Maximilian Krah non-binäre junge Erwachsene kennengelernt hat. Oder wenn, dann würde er vielleicht dieser Person dann auch nicht im analogen Raum auf die Schulter klopfen und sie ermuntern, alle echten Männer sind rechts, wie er das neulich auf TikTok vom Stapel gelassen hat. Und
das ist ein ganz interessanter Punkt, dass man sagt, diese vermeintliche Überproportion bestimmter Themen im Theater hat genau damit zu tun, dass sie anderswo überhaupt nicht stattfinden.
Ja, das kann sein, dass das so eine leichte Gegentendenz geworden ist. Das gilt ja nicht nur für dieses Thema, sondern das gilt für Menschen mit Behinderung, Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte. Also es geht nicht um politische Indoktrination, sondern um Respekt. Also so lese ich das Grundgesetz. Das ist unsere Demokratie. Respekt, Würde und Chancen für alle mit und ohne Behinderung, mit oder ohne familiäre Migrationsgeschichte, egal welches Geschlecht, welche sexuellen Ausrichtung, unabhängig vom Bildungsgrad, religiös oder nicht, und so weiter, auch unabhängig von der politischen Haltung. Und wenn diese Räume anderswo fehlen, dann gebe ich Ihnen recht, dann kann es sein, dass das dann im Gegensatz dann da im Theater auch ein Ort gesucht wird, wo sowas wieder möglich ist.
Jetzt ist ja das Theater der jungen Welt, wo Sie nächstes Jahr die Arbeit aufnehmen, auch traditionell kein Kinder- und Jugendtheater, in dem die heile Welt vorgespielt wird. Es war schon bei der Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg ein Ort, der einen ganz klar antifaschistischen Bildungsauftrag hatte. Ist das eigentlich heute noch anschlussfähig in irgendeiner Form oder muss so ein zeitgemäßes politisches Theater auch für junge Menschen einfach anders funktionieren?
Das mit dem Bildungsauftrag ist natürlich richtig, das hat so ein Theater, aber es gilt eben auch, die Kunst ist frei, darum ist es so eine ambivalente Sache. Ne? Also die Kunst ist frei, sie ist zwar vom Staat finanziert, aber der Artikel 5 des Grundgesetzes schützt die Kunst davor, dass der Staat in den Inhalt der Kunst eingreifen darf. Dass diese gesetzliche Verankerung da eine gute Idee ist, sehen wir jetzt sogar vielleicht deutlicher als vor 20 Jahren, weil diese Unabhängigkeit natürlich dann gerade wichtig ist, falls eine als gesichert rechtsextreme Partei an die Macht käme, deren Interesse es sein kann, die Kunst dann auch als Werkzeug zu benutzen. Und das hat in der Kunst nichts zu suchen. Also es stellt derzeit keine Partei so viele Anfragen nach Spielplänen, Stücken, AutorInnen, Herkunft von Ensemblemitgliedern und so weiter wie die AfD. Und das riecht für mich schon deutlich nach einer Einschränkung von Kunstfreiheit. Und wenn ich gefragt werde, machen Sie politisches Theater, antworte ich, Theater ist immer politisch, war schon immer politisch. Polis heißt erstmal Stadt. Und in einem Stadttheater werden eben auch Themen einer Stadt verhandelt. Ist politisch, kann politisch sein, das war schon immer so, bleibt auch so. Aber natürlich ändern sich die Zeiten, es ändern sich die Fragen, die Herausforderungen. Und deswegen muss sich Theater immer verändern und das ist auch gut so.
Dann nehme ich daraus mal mit, dass die Herausforderungen sehr groß bleiben, auch im Kinder- und Jugendtheater, ja, unter veränderten politischen Voraussetzungen womöglich. Miriam Tscholl, künftige Intendantin am Theater der Jungen Welt in Leipzig. Vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
In den USA geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Das Rennen ums Weiße Haus zwischen Kamala Harris und Donald Trump dürfte knapp werden. Währenddessen nimmt die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft immer weiter zu, bis hin zu offenem Hass zwischen Konservativen und Liberalen. Wie reagiert die Theaterszene auf das große Schauspiel des Wahlkampfs und wie will sie der extremen Polarisierung eigentlich entgegenwirken? Charlotte Weinreich berichtet aus New York.
Eine Menschenmenge strömt aus dem Theatersaal am New Yorker Lincoln Center. Gerade lief hier ein Stück, in dem sich zwei Kongressabgeordnete einen Schlagabtausch über Macht und Politik liefern. Das Publikum ist begeistert.
I absolutely loved it. These actresses were amazing and they were so right on in depicting these two political figures.
Das Theaterstück N.A. ist inspiriert von den bekannten US-Demokratinnen Nancy Pelosi, die erste weibliche Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Alexandra Ocasio-Cortez, die wiederum jüngste Frau, die je in den Kongress gewählt wurde.
Theater ist ein great place to be and express ourselves. This is one way we can bring people together and bring joy and break the tension out there.
Das Theater als ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen. Und an dem die gesellschaftliche Spannung gebrochen wird, die im ganzen Land spürbar ist. Klingt schön, aber funktioniert das? Kurz vor den Wahlen stehen sich Liberale und Konservative unversöhnlich gegenüber, während das Vertrauen in die Demokratie sinkt. Welche Rolle spielt das Theater in diesem politischen Drama? Einer, der die Szene sehr gut kennt, ist Jim Nicola. Er war 30 Jahre lang künstlerischer Direktor am renommierten New York Theater Workshop. Theaterstücke, die so vordergründig politisch sind wie N.A., sieht er eher kritisch.
Dieses Stück ist ein klassisches Beispiel dafür, dass wir den parteipolitischen Impulsen nachgeben. Wirklich politisch sind für mich Theaterstücke, die viel tiefer gehen, in denen es kein Falsch und Richtig gibt. Von dort kommt der wirkliche Wandel.
Ähnlich sieht es Gillian Drake. Sie ist Regisseurin und Leiterin eines Non-Profit-Theaters in Washington, D.C. Die amerikanischen Theater, findet sie, hätten sich zu einem Ort der demokratischen Selbstdarstellung entwickelt.
We tend to be on the liberal side.
Wir neigen dazu, auf der liberalen Seite zu stehen. Im Moment lassen Theaterkünstler nur diese Perspektive in ihre Arbeit einfließen. Dabei sollten wir versuchen, gerade die Seite zu verstehen, die für uns keinen Sinn ergibt. Die muss auf die Bühne gebracht werden und darüber muss diskutiert werden. In der Theaterszene gibt es zurzeit keine Offenheit, die andere Seite zu verstehen.
Die andere Seite, das sind die Konservativen, die Republikaner. Auch im aktuellen Wahlkampf scheint es nicht so, als würden sich die Lager der beiden Präsidentschaftskandidaten näher kommen.
Diese Wahlen sind ein bizarres Ereignis. Demokraten und Republikaner beschuldigen sich gegenseitig, den Untergang der Demokratie heraufzubeschwören. Wir verlieren in diesem Land das Gefühl, gemeinsam auf etwas hinzuarbeiten. Und obendrein sieht es für die Welt so aus, als wären wir eine dumme Bananenrepublik.
Egal, was in diesem Wahlkampf noch passiert. Am Ende wird es ein Ergebnis geben. Und für Jim Nicola ist klar, dass ein Sieg der Demokraten für die Kultur- und Theaterwelt das bessere Los wäre.
Mit einer progressiveren Regierung würde es mehr finanzielle Unterstützung geben. Aber die Leute werden trotzdem noch denken, dass Theater Luxus ist. Etwas Elitäres.
Der Vorwurf, dass Theater zu elitär sind und nicht zugänglich, ist nicht neu. Und er kommt auch aus den eigenen Reihen. Ein Besuch am Lee Strasberg Institut, eine der berühmtesten Schauspielschulen der Theatermetropole New York. Jackie Jacobus unterrichtet hier seit vielen Jahren und ist selbst Schauspielerin.
Man muss sich nur die Ticketpreise am Broadway anschauen. Der Broadway sollte für das Volk sein. Der normale Bürger kann nicht 250 oder 300 Dollar pro Person und Sitzplatz ausgeben. Das ist zu viel verlangt.
Trotz dieser Kritik bleibt das Theater für Jackie Jacobus ein Ort der Hoffnung.
Theoretisch könnte das Theater der Friedensstifter sein. Es könnte die Geschichten der Menschheit und all der verschiedenen Gruppierungen und Fraktionen erzählen. Und es könnte sie alle zusammenbringen. Es hat diese Möglichkeit.
Die Theater haben einiges zu tun, wenn sie alle Bevölkerungsschichten ansprechen und ein Ort der Begegnung über die politischen Lager hinweg sein wollen. Das zerrissene Amerika könnte einen solchen Ort gut gebrauchen.
Die New Yorker Theaterszene zwischen den verhärteten Fronten des Wahlkampfs in den USA. Ein Beitrag von Charlotte Weinreich.
Die geniale Stelle.
Heute gehen die Salzburger Festspiele zu Ende und damit auch die erste Saison der neuen Schauspielchefin Marina Davidova. Das hier ist ihre geniale Stelle.
Есть режиссер, которого считаю гением, он литовец. Его зовут Эймонтас Некрошус.
Ich will von einem genialen litauischen Regisseur erzählen, Eimuntas Nekrošius. In Litauen, in Russland, in Polen, in Italien, da kennt man ihn. In Deutschland nicht.
Немецкий театр очень сильный. Но вот они не совместились. Но этот человек, на спектаклях которого я просто помню, что я смотрела его Гамлета.
Vielleicht, weil er nicht in das hiesige Theatersystem passt. Ich bin sonst sehr rational und kritisch im Theater, aber in dieser Inszenierung bin ich plötzlich aufgestanden. Ich war gerührt. Mir liefen die Tränen.
Там были две сцены, которые просто, ну, они вошли в учебники по истории театра. Это встреча Гамлета с отцом.
Zwei Szenen haben mich umgehauen. Eine war die Begegnung von Hamlet mit dem Geist seines Vaters. Der erscheint ihm als großer Leuchter aus Eis, das beständig auf den Sohn herabtropft. Und währenddessen spricht Hamlet seinen berühmten Monolog »Sein oder nicht sein«. Das kalte Wasser fließt ihm über das Gesicht. Die andere Szene ist eine mit Ophelia, ihr Tod. Sie rennt auf der leeren Bühne mit verbundenen Augen, während jemand im Hintergrund in die Hände klatscht. Während sie rennt und flieht, stirbt sie. Das war genial.
Marina Davidova, die Schauspielchefin der Salzburger Festspiele, über einen unvergesslichen Hamlet, ihre geniale Stelle. Das war's hier von Rang 1.